Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Voll verpixelt mit dem wunderbaren, wohlschmeckenden, wohlriechenden
Johannes Repp, meine Damen und Herren.
Und natürlich auch dem fantastischen Felix T. Vogel. Ja, wir haben wieder ein buntes Themenpotpourri dabei, aber bevor ich hier einen kleinen Rant über Online-Zwang mache, was hast du denn zuletzt gespielt, Felix?
Ein bisschen Minecraft. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen mal erzählt, ich habe mich an ein Großprojekt gesetzt, an ein riesiges Raumschiff.
Ja.
Und ich gehe da ganz strukturiert ran. Ich benutze auch World Edit diesmal, weil ich große Strukturen und Teile vom Raumschiff rumkopieren will und so weiter. Oder mache das schon. Und ich komme ganz gut voran, ja. Ich habe es jetzt mal ausgerechnet. Das fertige Schiff wird die Untertassensektion um die 500 Räume haben. Ich habe jetzt schon keinen Bock, die alle auszufüllen, aber okay. Sie sind schon mal dann da. Und ich habe jetzt quasi wie so ein Tortenstück schon von der Untertassensektion, also von diesem großen, bei Star Trek Raumschiffen, ihr habt bestimmt ein Bild im Kopf, diese große runde Scheibe, die oben meistens ist.
Dieses Teil, was bei Merchartikeln meistens dann zu einem Pizzaschneider umgebaut wird oder so.
Exakt, genau. Davon habe ich jetzt quasi so ein Pizzastück schon fertig. Das werde ich dann rumkopieren und es geht voran. Also ich glaube sogar, ich könnte es schaffen. Aber es ist halt, es ist Entspannung pur. Es ist Spaß pur.
Ja, definitiv. Ich kenne das auch. Ich habe teilweise nicht mit World Edit gebastelt, sondern ich habe auch Sachen per Hand gebaut. Zwar keine Raumschiffe, sondern mehr so Piratenschiffe oder Burgen. Mein Hauptproblem war dann immer so, oh, jetzt hast du alle Räume endlich fertig. Aber die sollen ja auch nicht alle gleich aussehen. Ja, dann kommt da noch ein Bild an die Wand. Moment, da ist eine Truhe, die ist leer. Dann packe ich jetzt da ein bisschen Brot in die Truhe. Das ergibt schon. Nein, jetzt sage ich das. Jetzt muss ich das bei allen machen. Verdammt,
ja,
das ist.
Ja, dann muss es bei. Ich habe ja sonst auch alle Raumschiffe bisher von Hand komplett gebaut, von vorne bis hinten. Aber diesmal wollte ich was so Großes bauen, dass ich halt gedacht habe, das würde ich niemals hinkriegen, vor allen Dingen nicht symmetrisch. Die Entfernungen sind einfach zu groß. Da brauche ich ja nur, um zu gucken, wie der Block auf der anderen Seite sitzt, einfach schon mal 5 Sekunden, nur um rüber zu fliegen im Maximalspeed.
5 Sekunden ist schon eine sehr lange Zeit für einen Gamer. Das geht gar nicht.
Naja, rechne das mal hoch.
Vor allem, wenn du dich dann um einen Block verbaut hast und dann die ganze Seite nochmal wegmachen müsstest, das ist immer ganz schlimm.
Das ist mir oft genug passiert bei den kleineren Schiffen. Ja. Und bei dem großen jetzt, wenn da irgendwas so schief gehen würde, ach nee, das könnte ich nicht ertragen. Deswegen da, Struktur und schön planmäßig daran gehen und es wird gut.
Tja,
was hast du so zuletzt gezockt?
Das war so eine kleine Odyssee für sich. Also wie ich schon mal angesprochen habe in einer der vorhergegangenen Folgen, ich bin umgezogen vor einiger Zeit und da gab es jetzt vor ein paar Tagen Probleme mit meinem Internetanschluss. Irgendwie gab es da Schluckauf vom Rechenzentrum. Ich hatte kein Internet übers Wochenende. Also so Freitag bis Montag.
Oh.
Und natürlich hat man aber trotzdem Bock, irgendwie mal was zu zocken. So, das Problem ist aber, ich habe ja eigentlich gedacht, ich bin gut für den Internetausfall gerüstet, weil das passiert ab und an mal hier in Schmalkalden, dass man so für eine Stunde oder so das Internet weg ist wegen Serverwartung oder so. Und also nicht täglich, auch nicht wöchentlich, aber weiß ich, so einmal alle 2-3 Monate kann das schon mal passieren. Und da habe ich mir so überlegt, okay, machst du dir halt ein bisschen Musik über Spotify an, weil du hast ja deine ganzen Playlists runtergeladen, aber die Benutzeroberfläche von Spotify funktioniert nicht im Offline-Modus. Du musst verbunden sein, um deine also du sparst dir quasi die Streaming-Daten, aber alles andere ist voll für den Arsch. Das war schon die erste Hürde. Dann musste ich einen Launcher finden, der offline funktioniert. Da bin ich mal alle Launcher durchgegangen. Bei Epic kann ich Spiele nur mit Anmeldung spielen.
Mhm.
Und die Anmeldung muss ja über den Server verifiziert werden. Also geht das schon mal gar nicht.
Ja.
Bei Ubisoft brauchen die Verbindung zum Produktschlüsselserver, um quasi sicherzustellen, dass du das Spiel nicht gepiratet hast. Dadurch kann ich von Ubisoft auch nichts spielen.
Und bei Steam ist es leider dasselbe, wenn du nicht vorher im Offline-Modus gewechselt bist.
Genau, da kommen wir gleich zu. Bei Origin, das fand ich richtig geil. Da kommt nicht mal so, du bist nicht mit dem Internet verbunden oder wechselst zum Offline-Modus, sondern das ist einfach nur das sieht aus wie so eine von 1997 Webseite, so ganz plain, schwarze Schrift auf weißem Grund. Das hat leider nicht geklappt.
Okay, danke.
Was hat nicht geklappt, ne? Und dann habe ich mir so gedacht, geil, Steam, da kannst du sogar eine dynamische Kollektion anlegen, was halt spielbereit ist ohne Internet. Ich bin im Offline-Modus unterwegs gewesen, habe gedacht, komm, ich will das spielen, ich will das spielen. Ja, Arschlecken. Es ist ja alles, alle Spielstände sind ja auf der Cloud gespeichert.
Das ist ja aber voll. Sie sind doch auch runter, die werden doch runtergeladen.
Teilweise. Also ich habe wenige Spiele, wo es wirklich dann lokal auf meinem Rechner ist. Da sind teilweise Spiele, die starten gar nicht erst, weil keine Verbindung zum Cloud-Server möglich. Das war richtig hart zum Kotzen. Da bin ich dann geendet bei Hitman 2, weil ich mir gedacht habe, gut, da habe ich sowieso noch keine Spielstände. Aber die können nur online speichern. Das heißt, ich habe im Prinzip dann erstmal nur das Tutorial gespielt. Und meine Fresse, das war nicht gut. Also Hitman 2 hat mich irgendwie spieltechnisch nicht so ganz abgeholt, zumindest nicht so, wie es eigentlich sein sollte, denn ich habe im Endeffekt mir jedes Mal die Aufgabe gesetzt, einfach alle auf der Map umzubringen, weil die KI einfach unglaublich dumm ist. Weißt du, sobald du eine Silenced-Pistole hast, also sobald du was mit Schalldämpfer hast, kannst du die Leute aus nächster Nähe abknallen und selbst wenn du 3-4 Schüsse brauchst, die checken nicht, aus welcher Richtung der Schuss kommt. Selbst wenn du in einem Busch direkt vor denen stehst, und oder also was heißt direkt vor denn, wenn die irgendwie so 10 Meter von dir wegstehen, kann es halt sein, dass du mehr als einen Schuss brauchst, weil die halt nicht so viel Schaden macht, die Pistole. Ah. Das heißt, du schießt ihn 2-3 Mal ins Gesicht und die so, von woher kommt das?
Hat mich gerade jemand ins Gesicht geschossen?
Ja, und das Geile ist halt, da kommt dann auch immer einer so, oh, da ist ein Toter, tot. Oh, da sind 2 Tote, tot. Oh, da sind 3 Tote. Und das wirklich, du kannst ja halt irgendwo an der Map, auf der Map verschanzen und kannst dann halt die Leute umbringen. Und das Geile war, ich habe halt als erste Mission so die Aufgabe gekriegt, geh in das Haus, klau Akten, verpiss dich. Und dann habe ich schon die Mission gebreakt, weil ich halt, da war ein Anruf, den drücke ich mal weg. Ich habe dann quasi schon die Leute, nochmal von vorne, ich sollte was klauen und sollte mich dann verpissen. Und habe mir dann so gedacht, ja komm, da knallst du halt alle Leute noch ab auf dem Weg nach draußen. Habe ich die Mission aber voll kaputt gemacht. Weil ich eigentlich ist die Mission so geschrieben, dass du beim Rauslaufen irgendeine voll wichtige Person findest und die musst du dann umlegen. Aber ich habe halt alle Wachen schon weggeklärt. Das heißt, die Person war dann irgendwie alleine. Und dann ist sie irgendwie noch mit 10.000 Wachen angerückt. Aber die sind halt über die ganze Map verstreut gewesen. Das heißt, im Haus selber waren irgendwie 2-3 Wachen nur noch übrig. Und die anderen waren irgendwie draußen in so Dünen drin. Und die sind halt auch nur so ganz langsam. Weil ich habe halt einen angeschossen und da konnte er noch einen Notruf absetzen. Die sind so ganz langsam Richtung Haus geschwellt. Und so, ach, da wurde gerade jemand von meinen Leuten abgeknallt. Ich gehe mal gucken. Da waren Schüsse. Du. Ich laufe da mal so ganz entspannt hin. Ist
da nicht so immersiv.
Ja, definitiv nicht. Ich habe dann Banished gespielt, das ist sehr schön. Aber da reden wir später drüber, das ist meine Empfehlung für heute.
Spoiler doch mal nicht. Aber
das heißt, Spoiler, tut mir leid.
Ich kann das auf jeden Fall, also erstmal, alle meine Spiele auf Steam sind DRM-frei, die kannst du auch starten ohne Steam. Von daher, da ist schon mal eine kleine Empfehlung, geht raus. Generell, ich habe eine riesige Bibliothek an Musik natürlich, die runtergeladen ist, an Spielen, die runtergeladen sind, alles DRM-frei und so weiter. Good old games, ne? Ich meine, alles da ist auch DRM-frei. Von daher, Leute, ne, das ist dann immer das Problem. Wenn dann mal das Internet weg ist, hat man dann plötzlich keine Spiele mehr.
Ja.
So unwahrscheinlich das auch ist, so selten es auch passiert, dann merkt man immer, oh shit, irgendwie gehört mir gar nichts von den Sachen, die ich habe. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr ein Spiel kaufen wollt, dass es auch auf sowas solchen Plattformen wie GOG gibt, GOG.de, dann holt's euch lieber da. GOG.com? GOG.com auf jeden Fall.
Ja.
Es ist einfach geil, weil ihr ladet euch die runter und dann habt ihr sie. Ihr könnt die auf einen USB-Stick machen, ihr könnt die auf eine andere Festplatte lagern, ihr könnt die einfach auf euren nächsten Computer wieder rüberziehen und habt das Spiel.
Das ist halt wirklich besser so, weil ganz ehrlich, diese Cloud-Geschichte ist einfach unfassbar nervig und alleine, dass ich schon mehrere Launcher durchsuchen musste, um was zum Spielen zu finden, das war halt richtig, richtig nervig. Da merkt man halt auch, dass dieser ganze Launcher-Wahnsinn, besonders bei solchen Aktionen, totaler Mist ist. Es gibt halt auch Leute, die immer noch mit einer 16K-Leitung daheim sitzen, die halt einfach zwar Internet haben, aber schlechtes Internet, wo du dann auch wieder da angeschissen bist. Also das ist wirklich nicht geil. Nicht geil gelöst. Und ich hätte gedacht, wenn ich schon so viele Launcher habe, habe ich wenigstens einen, der es richtig macht. Ich habe schon nicht gefreut, dass es mit Steam funktioniert, bis dann die Cloud-Speicher-Geschichte aufgeploppt ist. Also es ist alles nicht so geil.
Interesting. Aber ja, so ist das leider. Oder was heißt leider? Es hat ja auch durchaus Vorteile alles. Und auf Steam übrigens ist das keine Pflicht für die Entwickler, dass die irgendwelche Steam-Kopierschutz implementieren. Deswegen, also das ist so ein Ding. Bei den anderen Plattformen ist es, glaube ich, überall Pflicht. Bei Steam ist es aber so, das ist eine aktive Entscheidung, das zu implementieren. Also immer, wenn ihr dann ein Spiel nicht spielen könnt, was ihr über Steam runtergeladen habt, dann war das die Entscheidung des Entwicklers und war nicht die Entscheidung von Steam. Ja. Aber Steam bietet das natürlich an und ne, man will ja auch irgendwie Piraterie bekämpfen und so weiter. Wie gesagt, ne, es hat alles Vor- und Nachteile.
Ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Genau. Aber in explizit diesem Use Case, in diesem Anwendungsfall, war es halt einfach Mist.
Ja.
Da habe ich mich dann gefreut, dass das bei Banish so gut funktioniert hat. Ich bin halt so ein Mensch, der bei so Strategiespielen, die so gediegen dahin plätschern, nebenbei immer noch was guckt. Aber ich konnte ja kein YouTube gucken, kein Netflix, ging ja nicht. Also habe ich mal meine DVD-Sammlung geradet. Es ist halt wirklich gut, wenn man so ein bisschen auch dann offline sich mit Medien, so sein Medienkonsum, seine Mediensucht stillen kann, ja.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich immer so, wenigstens die Lieblingsfilme so auf DVD oder Blu-ray zu haben, ist schon ganz geil.
Ja, dann hat man sie auch. Vor allem, weil die Streaming-Anbieter ja auch immer eine wechselnde Auswahl haben. Ja,
das kommt noch dazu.
Und was machst du, wenn ein Streaming-Anbieter einfach mal vom Netz geht? Aus welchem Grund auch immer. Wenn die mal pleite sind, wenn die mal verkauft werden oder was weiß ich, und dann hast du dort irgendwie 20 Filme gekauft und den Anbieter gibt's dann einfach nicht mehr.
Und das wäre dann schon schade, wenn dann die Lizenz ewig, wir hatten das ja oft bei verschiedenen Lizenzen, dass dann die Lizenz einfach bei keinem lag und keiner der Streaming-Anbieter hatte diese Film, diese Serie, vor allen Dingen bei älteren Sachen ist das dann oftmals so. Ja. Und dann hat man einfach verkackt und kann das nicht mehr angucken. Naja, aber ist ein anderes Thema. Johannes, lass uns mal zu unseren Favorite, also auf die Spiele zu sprechen kommen, auf die wir dieses Jahr noch warten. Ich habe eine schlechte Nachricht dann gleich bei meinem, aber vielleicht hast du ja eine gute Nachricht.
Ich habe eine Meh-Nachricht.
Was ist also
Meh? Eine Meh-Nachricht. Ich habe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich ein sehr großer Freund von Saints Row bin, besonders von Saints Row 3 und Saints Row 4. Get Out of Hell ist einfach Schmutz aus der Hölle, also im wahrsten Sinne des Wortes. Auch wenn der Grundgedanke geil ist, ist es einfach kein gutes Saints Row. Es ist vielleicht ein interessantes Spiel, aber kein gutes Saints Row. Da gab es jetzt wieder ein paar Möglichkeiten für Spieleredakteure, Saints Row anzuspielen. Und also das neue Saints Row. Ich habe leider keinen Key gekriegt, ich habe auch keinen angefragt. Aber ich habe mir ein paar andere Berichte so angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin anscheinend nicht der Einzige, der diese Bedenken teilt, mit dem, die schaffen vielleicht den Sprung in die Moderne nicht. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Also da war auch schon damals bekannt, dass viele Missionen einfach aus altbekannten Teilen kommen, gerade stark orientiert an Saints Row 3. Jetzt ist es halt so, dass beim Gameplay-Test bei vielen Leuten aufgefallen ist, boah, wie viele Anrufe kriege ich denn gerade? Dass bei so Gameplay-Tests gerade aufgefallen ist, dass so kleine Zipperlein immer noch drin sind, dass zum Beispiel so Sachen, die der Reihe nicht geschadet hätten, einfach nicht implementiert wurden, wie zum Beispiel ein Deckungssystem, wie zum Beispiel gescheites Trefferfeedback, wenn du die Gegner anschießt, dass sie nicht einfach nur so ein bisschen zucken, wie es halt bei Saints Row 3 der Fall ist oder bei allen möglichen anderen Shootern, sondern dass sie halt wirklich, keine Ahnung, wenn du auf den Fuß schießt, fällt er hin oder so. Hm. Das ist bei so vielen Shootern so, dass das mittlerweile implementiert ist, ist schon schade. Wo ich mich aber gefreut habe, Autotuning ist wieder drinne. Also nicht das musikalische Autotuning, sondern das Fahrzeug.
Ich habe mich gerade gefragt, so kannst du die Musik autotunen?
Aber da auch wieder muss man anmerken, die Fahrphysik ist halt immer noch genauso goofy wie bei Saints Row 3 und Saints Row 4.
Aber macht die Spaß?
Die macht Spaß, aber du bist halt eher so, ich komme von Punkt A nach Punkt B und dabei bricht die Hölle los. Es ist halt nicht so, okay, ich fahre durch die Stadt, weil mir die Fahrphysik Spaß macht. Wie jetzt zum Beispiel in GTA 5.
GTA 5.
Da haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn sie jetzt das Drift-System kaputt gemacht haben vor ein paar Updates.
Oh.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich immer noch ein bisschen zwiegespalten. Ich habe immer noch Bock, das neue Saints Row zu spielen, aber ich weiß halt nicht so, Leute, wird das was Gutes, weil andererseits kann ich halt auch verstehen, dass sie so ein bisschen davor zurückschrecken, wenn sie jetzt schon die alte Serie reviven, dass die zu sehr abändern und die Leute es dann einfach nicht mehr annehmen, nicht mehr als Saints Row akzeptieren. Aber halt solche Geschichten, sowas, was die Physik zum Beispiel betrifft, würden der Reihe vielleicht wirklich gut tun. Es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie bei die weiß ich, wie bei Red Dead machen sollst, dass du irgendwie, wenn du jemanden mit einer Schrotflinte abschießt, dass der dann halb platzt oder so. Aber
warum nicht? Das würde doch voll passen zu Saints Row.
Ja, aber ja, doch, ja, würde es. Also es gab ja auch bei Saints Row 3 auch eine Waffe, wo du bei Leuten zum Beispiel die Köpfe aufpusten konntest, bis die platzen. Und wenn du es halt nicht überreizt hast, dann hatten die halt einfach so riesige Köpfe, mit denen die rumgelaufen sind. Das war ganz witzig.
Lol.
Ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, es ist schwierig. Es ist ein ganz schmaler Grat, den die gerade wandern müssen zwischen, wir versuchen es in die Moderne zu bringen. Die Grafik ist natürlich besser als in den vorherigen Teilen, weil es ist ein Spiel aus 2022. Die haben eine neue Stadt gebaut, die Santo Ileso heißt die, glaube ich. Das ist so eine Wüstenstadt, die sieht sehr geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht interessant aus. Und ja, und es gibt anscheinend einen Wingsuit. Einen Wingsuit.
Auch genannt.
Ja, genau. Es wird einen Wingsuit geben. Und das könnte wieder interessant werden.
Gibt es denn Flugfahrzeuge?
Es gibt Hubschrauber. Im Gameplay-Trailer habe ich jetzt keine Flugzeuge oder sowas gesehen. Aber ich gehe mal stark davon aus, weil in den vorherigen Teilen hatten sie ja richtig geile Flugzeuge gehabt. Zum Beispiel auch so VTOL-Dinger. Also Vertical Takeoff and Landing. Also diese Dinger, wo du halt im Schwebeflug unterwegs sein kannst oder halt einfach volles Met Düsenjet-mäßig durch die Stadt heizen kannst. Teilweise auch mit den lustigsten Skins, die du dafür haben konntest. Natürlich alles extra mit DLC dazu kaufen. Aber bei Saints Row 4 hast du zum Beispiel irgendwann den Screaming Eagle dir kaufen können als DLC. Das war wirklich einfach ein fetter Blechadler. Und jedes Mal, wenn der so einen Raketensalve abgefeuert hat, war halt auch so ein übelst lauter Adlerschrei zu hören. Und dann konnte der halt aus dem Schnabel noch so einen fetten Laserstrahl schießen. Es ist halt Saints Row. Es ist komplett off und ich liebe es. Aber wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen, ich bin gespannt, was es wird. Ich bin nicht ultra gehypt. So im Sinne von, das wird geil, weil da sehe ich immer noch zu viele Möglichkeiten, dass man es dann doch verkackte.
Ich finde immer noch, das ist so verwirrend, dass der Name einfach nur Saints Row ist.
Ja, das ist genau wie bei Battlefield, dass dann irgendwie nach Battlefield 4 Battlefield 1 kommt und danach Battlefield 5 oder das ist einfach Grütze. Spieleentwickler können anscheinend nicht zählen.
Ja, sie müssen ja nicht mal zählen können, aber warum heißt das nicht Saints Row Supercut oder Saints Row Ultimate oder irgendwas noch zusätzlich. New Saints Row oder sowas. Oder Saints Callum oder so. Das könnte man ja alles machen. Auf jeden Fall, ich habe leider nur schlechte Nachrichten quasi jetzt für alle Leute, die genauso wie ich auf Starfield warten.
Ja.
Denn das würde verschoben. Leider. Auf 2023. Tja. Wir bekommen wohl demnächst mal ein bisschen Gameplay oder sowas zu sehen, aber wir werden das Spiel an sich halt dieses Jahr nicht mehr sehen.
Muss ich aber ganz ehrlich sagen, das habe ich schon bei ganz, ganz vielen Spielen gesagt, auch bei Cyberpunk zum Beispiel, die sollen das so oft verschieben, wie sie wollen, solange sie sich dafür dann die Zeit auch nur nehmen, um Fehler auszubügeln.
Aber uns ist doch klar, dass das nicht so sein wird.
Ja, aber ich darf doch wohl noch träumen, Felix.
Also ich meine, theoretisch könnten sie, vor allen Dingen diese großen Entwicklerstudios, die nehmen ja jetzt, das ist ja nicht eine Crowdfunding-Kampagne, wo wir Progress-Updates wollen oder so, kündigt das halt erst an, wenn es fertig ist. Wenn es nächsten Monat rauskommen kann, dann kündigt es an. Das wäre halt das Optimum. Ich weiß, das funktioniert so leider nicht. Man muss ja auch so gegebenenfalls ein bisschen Hype aufbauen. Das funktioniert ja auch. Aber es ist halt immer so, offensichtlich, als sie das Release-Datum festgelegt haben, müssten sie ja sehen, dass das Spiel noch nicht so weit ist. So, das Jahr, was sie vorher, also das Jahr, was sie sich nehmen, so. Also sie sagen, haben jetzt letztes Jahr das angekündigt, so, das kommt nächstes Jahr. So. Und dann müsste das Spiel eigentlich schon komplett feature-complete sein und schon bugfrei. Und jetzt kommt es noch aufs Polishing an. Wir haben jetzt ein Jahr, um das Ding zu einem richtig glanzvollen Produkt zu bringen. Aber wir wissen, das kommt auf jeden Fall raus. Das ist auf jeden Fall fertig. Ob da jetzt das alles zu 100% gepolished ist oder nicht. Wir haben jetzt ein Jahr, das zu tun. So müsste es eigentlich sein. Stattdessen wird ein halbgares Produkt. So, wann können wir es raushauen? Das ist eher die Frage. Ja. Wann können wir?
Schön zum Weihnachtsgeschäft. Das muss zum Weihnachtsgeschäft fertig sein.
Und das ist halt so das, was mich dann eher aufregt. Wo ich mir so denke, ach, es ist so traurig, weil ich kenne Leute, die haben sich dafür jetzt schon Urlaub genommen. Die können den allerdings noch verschieben. Also von daher ist es in Ordnung. Aber es ist halt so, Man tut sich damit auch selbst keinen Gefallen, und wenn das Spiel dann verschoben wird mehrfach und dann immer noch kacke ist, wenn es rauskommt, dann weiß man ja einfach, da ist was mächtig schiefgelaufen. Da war wieder zu viel Druck auf dem Kessel.
Ja, naja, was heißt auf dem Kessel? Wahrscheinlich,
dass die Schrauben rausgeflogen sind.
Da diverse Dividenden und diverse Ausschüttungsquoten erreicht werden, die, wir wissen ja alle, wie es ist.
Ja.
Man hat es ja bei Cyberpunk, das Beispiel haben wir ja schon so oft angesprochen, da sind wir auch nicht die Einzigen, aber das ist halt einfach das Paradebeispiel für so sollte man es nicht machen. Weil da hat man halt wirklich gesehen, wenn das Entwicklerteam zu wenig Mitspracherecht hat, kommt halt nur halbgarer Mist bei raus.
Und diese, das Schlimme ist, diese Karottentaktik funktioniert ja auch total. Wir kriegen immer in so einem kurzen Abstand davor immer so eine neue Karotte. Das ist das neue Release-Datum. Und dann, wenn man das neue schon hat, vermutlich wissen die schon, dass es erst 2025 rauskommen wird. Ja, aber bis dahin verschieben die es jetzt immer wieder.
Bis dahin können sie halt Hype generieren. Die können Vorbestellungen lostreten. Da ist dann wieder Geld in den Kassen, was entweder verwendet oder ausgeschüttet werden kann, je nachdem.
Das, was man allerdings positiv den auf jeden Fall anrechnen muss, wir haben ja noch kein Geld für das Spiel ausgegeben. Das ist ja nicht so, dass wir es schon vorbestellen. Okay, einige haben es vielleicht schon. Kann man das schon vorbestellen?
Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, das ist so, solange es keine Vorbestellungen gibt und sie nur sagen, wann sie es rausbringen wollen, ist das okay. Aber sobald die Geld dafür einnehmen, finde ich's, also dann sollten, sobald man Geld für irgendwas verlangt, sollte man sich auch sicher sein, dass man das so liefern kann, wie man es verspricht und wann man es verspricht.
Ja, das ist auch so rechtlich vorgesehen, dass wenn du ein Werbeversprechen machst und jemand gibt dir Geld dafür, dass du das dann auch einhältst.
Ja, komisch. Warum gibt's dann so wenig Klagen gegen diese ganzen Leute, die andauernd ihre Spiele verschieben? Wie gesagt, ich sag nichts dagegen, dass Spiele verschoben werden, aber wenn man Geld schon dafür nimmt, und deswegen finde ich es okay, wenn Spiele verschoben werden und so weiter und die Firmen, aber weil die nehmen ja nicht unser Geld und hauen dann damit ab oder so.
Sondern ja, aber es ist ja, die Leistung ist ja nicht weg. Die Leistung ist ja nicht weg, es ist ja im Prinzip nur eine Lieferverzögerung, die die haben. Was dann kritisch ist, wenn du halt ein saugeil gepolischtes Spiel anpreist und dann verkaufst du aber kein saugeil gepolischtes Spiel.
Dann musst du, also vor allem ein saugeil gepolischtes Spiel anpreisen. Nee, es soll halt nicht kompletter Bullshit sein und soll die Werbeversprechen einhalten. So, das denke ich mir nur so.
Ja, aber dann kommt halt auch, also das haben wir ja war das WWE 2K22 oder 2K21 oder 2K20? Es ist eh alles das Gleiche. Dieses Wrestling-Spiel, was so scheiße war, dass selbst der Publisher gesagt hat, yo Leute, ich gebe euch die Kohle wieder. Das kriegt ihr kostenlos. Das ist wirklich einfach nur Mist.
Das ist nur Mist. Naja, ist halb so wild. Ich freue mich auf jeden Fall weiterhin auf Starfield. Und irgendwann, früher oder später, kommt's noch.
Irgendwann, früher oder später, können wir dann auch drüber sprechen.
So langsam denke ich mir, Star Citizen kommt vielleicht noch vorher. Nein, das wird wohl nicht passieren. Die sind,
oder das kommt einfach beides im gleichen Monat raus zum Weihnachtsgeschäft. Und du bist dann einfach den kompletten restlichen, den kompletten Monat nicht ansprechbar, weil du zwei Space Games auf einmal zocken musst.
Ich bin das ganze Leben dann nicht mehr ansprechbar. Ja, übrigens, es gab jetzt endlich mal wieder große News so ein bisschen zu Star Citizen. Also Chris Roberts, der Leiter der Firma, hat sich mal wieder zu Wort gemeldet, nachdem sehr, sehr lange Funkstille war. Ich schieb jetzt einfach mal dieses kleine Thema hier nochmal rein am Rande und hat gesagt, was quasi die Pläne sind, wo sie stehen, wo sie Fortschritte machen, wo sie noch viel zu tun haben und so weiter. Und es soll wohl so sein, dass gegen Ende des Jahres zumindest mal Server-Meshing implementiert wird auf den Testservern, also dass sie dann anfangen mit einer einjährigen Testphase. Wenn ich das richtig im Kopf habe, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Ende des Jahres alles haben, was versprochen wurde, aber Server-Meshing ist ein sehr, sehr integraler Bestandteil von Star Citizen und dass der endlich ins Spiel oder auf die Testserver kommt, ja, dass der ins aktive Testing gerät. Das wäre schon mal hammergeil für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Server-Meshing macht es quasi dann möglich, dass man mit allen anderen Spielern in derselben
Kartoffelbrei ist
und den Kartoffelbrei auf einen Planeten stellt und dann kommt ein anderer Spieler und der Kartoffelbrei steht noch auf dem Planeten, wo man ihn abgestellt hat. Man hat nicht mehr quasi verschiedene Server, sondern einen großen Server und kann mit allen Spielern auf einmal interagieren quasi theoretisch.
Und Kartoffelbrei essen.
Und Kartoffelbrei essen, ja. Und dementsprechend ist eine sehr, sehr große und wichtige Technologie, die dann auch für Star Citizen gegenüber anderen Spielen massiv abheben wird. Obwohl solche Server-Meshing-Technologien auch für gewisse Spiele schon gibt, aber nicht so, wie es Star Citizen das anstrebt. Aber naja. Übrigens, wenn ihr das hier gerade hört, am 20. Mai, das dürfte ungefähr zur Ausstrahlung ungefähr sein, beginnt ein Star Citizen Event, wo ihr dann quasi auch kostenlos spielen könnt. Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt.
Das hast du letzte Folge, glaube ich, schon angesprochen.
Genau. Und ich wollte es jetzt nochmal sagen, dann wissen die Leute das. Schaut da mal rein.
Wie lange geht das Event?
Eine Woche, glaube ich, geht das. Vielleicht geht's auch wieder zwei Wochen, so manchmal machen sie es ein bisschen länger hinten raus. Aber jetzt ist auf jeden Fall jeden Tag ein anderer Schiffshersteller da, der seine Schiffe in so einem Convention Center anpreist. Es soll, wie gesagt, hatte ich ja letzte Woche dann schon erwähnt, auch ein cooles Ingame-Event geben. Und ja, ich denke, man kann eine Menge Spaß haben. Womit man auch eine Menge Spaß haben kann, ist Mario, oder?
Mario, Mario, Mario. Heißt wirklich Mario Mario.
Ich weiß, er heißt Mario Mario.
Und sein Bruder ist Luigi Mario.
Die ikonischsten Figuren von Nintendo, könnte man sagen, ne?
Ja, die waren ja auch sogar als Maskottchen für die Olympischen Spiele, ne? Das ist, ja, auf jeden Fall. Wir reden über Super Mario. Und warum reden wir über Super Mario? Weil wir ein Gaming-Podcast sind. Seid bitte ruhig.
Nein. Jetzt weiter mit Gaming.
Jetzt, wir bleiben bei Gaming.
Wir bleiben bei Gaming.
Genau. Nee, ich bin über einen Artikel gestolpert bei dem Online-Magazin Games Aktuell, wo ein Video aufgetaucht ist von der Game Developer Konferenz 2017, wo wohl mit einem Tool, wo ein Tool vorgestellt wurde, bei dem man die Diversität von Videospielen, den Diversitätsfaktor raten kann, den so einordnen kann, wie gut das quasi abgehandelt wurde.
Aber macht das automatisiert dann, das Tool?
Nee, das ist quasi ein Bewertungsschema, was entworfen wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil du ja quasi nach den Gesichtspunkten vorgehen musst, die du eher so antizipierst. Die haben zum Beispiel, ja, da kommen wir gleich drauf zu. Was ich halt da so witzig fand, war, dass besonders bei Super Mario da so eine kleine Kontroverse da hochgekocht ist, weil die halt bei einem Spiel, was ja eigentlich einen sehr kindlichen Charakter hat, sich daran gestört haben, dass da zu wenig Diversität ist. Ich zitiere mal kurz den Artikel von Games Aktuell, der ist natürlich für unsere ganzen Quellen in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Eine Präsentation im Rahmen der GDC 2017 zeigt nun, dass das Tool nicht nur bei Figuren aus Spielen von Activision Blizzard, sondern auch anhand von Charakteren anderer Studios demonstriert wurde. Dazu zählen unter anderem die Helden aus dem Super Mario-Universum. Laut der Analyse fehle es der Reihe an einigen Stellen an Diversität. Im Fokus standen dabei Mario, Luigi, Peach, Toad und Toadette, weil mehr Charaktere gibt's ja in der Reihe gar nicht, ne? Ein Beispiel für diese mangelnde Diversität ist die Tatsache, dass die Figuren alle hetero sind, behauptet jedenfalls das Team der Analyse. Zudem gäbe es keine Helden, die körperliche Einschränkungen aufweisen. Lob gibt es hingegen für die Körperform von Mario, die speziell als klein und rundlich beschrieben wird, sowie ein eher unterrepräsentierter kultureller Hintergrund als Italiener. Pluspunkte erhält auch der Altersunterschied zwischen den Figuren. Das liegt aber nur daran, dass Toad und Toadette in den Augen von King, das sind die, die das Analyse-Ding gemacht haben, Kinder sind. Das Video bietet noch einige weitere Kuriositäten. Das Video werde ich auch verlinken. Das geht, glaube ich, über 30 Minuten oder so. Es ist schön lang und wird alles abgehandelt. Ja. Ich kann verstehen, woher es kommt, aber ich störe mich jetzt daran, weil es so erzwungen wirkt. So, du erreichst bei den Leuten keine Akzeptanz, wenn du so, guck mal da, guck mal, Mario ist dick, das ist Body Positivity, guck mal, du sollst nicht spielen, du sollst auf diverse Charaktere gucken.
Aber man kann ja nicht drauf gucken, weil die sind ja nicht da.
Ja, es ist...
Nee, aber das
ist... Du verstehst meinen Ansatz.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich muss aber trotzdem sagen, das ist mir sogar als Kind schon aufgefallen, dass das ein bisschen... Also alle menschlichen Charaktere im Mario-Universum, die ich gerade im Kopf habe, sind alle weiß.
Ja.
Und das ist mir auch schon als Kind aufgefallen. Ja. Ob die jetzt im Rollstuhl sitzen müssen, das ist, glaube ich, so ein bisschen, das kann man machen, aber das ist halt ein Jump'n'Run.
Ja.
Aber auch da, ne, man kann sich ja coole Charaktere einfallen lassen, die im Rollstuhl sitzen und so weiter. Ich finde das jetzt blöd, das an den vorhandenen Charakteren festzumachen und so weiter.
Anhand von 5 Charakteren, oder ja doch, warte.
Na gut, mir fällt jetzt keiner ein, der im Rollstuhl ist dort.
Ja,
aber es gibt ja auch andere Art von Behinderungen und ich glaube, das ist halt so, das ist natürlich, es kommt aus einer ganz anderen Zeit, fast alle Charaktere gibt's schon seit Jahrzehnten.
Ja.
Und die könnten durchaus eine Modernisierung oder zumindest eine Ergänzung vertragen.
Könnten sie definitiv und das würde ich auch so unterschreiben. Das Problem, was ich halt nur sehe, ist, dass bei vielen die Agenda da vorne dran steht, dass man wirklich nur zeigt, guck mal, wir sind divers, mit dem Hintergedanken, wir wollen positiv dastehen. Und so funktioniert das nicht gut. Du brauchst was, wo das organisch eingefügt wird. The Last of Us ist da ein schönes Beispiel für die LGBTQ-Community, wo zum Beispiel ja auch schön aufgegriffen wurde, wie Ellie, also eine der Hauptcharaktere, kleiner Spoiler am Rande, ihre Homosexualität entdeckt. So. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich in das Spiel perfekt eingefügt, weil es halt nicht so erzwungen gewirkt hat. Nicht so, wir haben das da reingedrückt, damit wir mehr verkaufen können, weil die Leute stehen gerade voll auf Diversity und das ist gerade voll im Trend. Nee, das ist kein Trend. Du musst das organisch einbringen. Und ich habe immer so die Angst, wenn es da um solche Tools oder um solche Debatten geht, dass dann dieses Thema falsch abgehandelt wird. Einfach nur dieses, wir müssen das jetzt machen, weil es ein Trend ist, aber nächstes Jahr kommt bestimmt was anderes, was wir machen können. So wirkt das dann immer auf mich. Und das, finde ich, ist dann halt alles andere als zielführend.
Im besten Fall ist es ja so, und ich glaube, das ist auch das Ziel von solchen Dingern, oder sollte das Ziel sein, eine Awareness dafür zu schaffen, also eine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass eben, schaut mal, unsere ganze Popkultur ist voll von Nicht-Diversity. Und ich glaube, und deswegen, das wird sich eher dann so oder so in die Richtung entwickeln und das ist gut. Und ich denke, Nintendo wird sich da auch eine Menge einfallen lassen. Und wenn man jetzt auf andere, modernere Nintendo-Spiele schaut, dann ist da auch viel mehr Diversity schon am Start. Aber die sexuelle Orientierung von den Leuten interessiert mich dann. Ich habe nicht mal original.
Das ist ein dicker Klempner, der auf Goombas hüpft.
Darum geht's nicht. Der kann ja trotzdem bumsen. Aber es ist halt ein Kinderspiel, deswegen passt das da nicht rein.
Ja.
Und ich habe nicht mal das so eigentlich wahrgenommen, dass Mario Peach auf Peach steht oder so. Peach ist halt, also die wird halt gekidnappt. Natürlich muss der Held die retten. Also oder die Heldin oder whatever. Aber die muss halt gerettet werden. Das ist doch egal, ob das eine Freundin ist, ob der mit der Freundschaft Plus hat, ob der die heiraten will oder sonst was. Die muss halt gerettet werden.
Ja.
Darum geht's doch. Oder wer halt gerade so oder wer halt sonst so gerade gerettet werden muss.
Ja. Genau das ist es ja. Das ist halt auch so, das ist ja auch nicht das Ziel des Spiels oder der Grundgedanke des Spiels, als Hauptziel Diversity zu schaffen. Das ist halt ein Teil des Spiels, das musst du so schaffen, dass das Spiel halt diese Palette an Charakteren vielleicht bietet.
Ja.
Aber es sollte nicht das Hauptziel des Spiels sein, das den Leuten ständig unter die Nase zu reiben. Wenn ich dir jetzt...
Ich glaube nicht, dass das Ziel von Nintendo ist.
Nein, das ist definitiv nicht das Ziel von Nintendo. Und ich verstehe auch die Kritikpunkte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie sie es halt präsentiert haben, also die Leute von King jetzt, war es taktisch unklug. Weil es war nicht so gut präsentiert, dass ich mir vorstellen kann, dass ein Großteil der Gaming-Gemeinde sich sehen sollte und ja, das ergibt schon Sinn, sondern die stürzen sich halt zum Beispiel auf solche Geschichten wie Toad ist aber gar kein Kind, das ist ein Pilzkopf und das, ja.
Du meinst, dass News, ausgenommen von uns, sehr unreflektiert und ganz schön effekthascherisch an diese Thematiken rangehen und sich da einzelne Aspekte rausnehmen. Also bei Star Citizen erlebt man das jedes Mal, dass dann ein Aspekt sich aus so eine riesig lange Patchnotes, was woran wurde gearbeitet und so weiter. Und die Leute lesen die erste Zeile und das ist dann die Headline, es wurde an Bettlaken gearbeitet, an Bettlakenphysik.
Ja.
Oder an dem, das war das größte Beispiel neulich, Coffee Vendor AI. Also da quasi ein Kaffee-Ausgeber.
Ja.
Wie nennt man das denn?
Ja, der Barista.
Genau, ein Barista. So, und die Leute, und natürlich steht dann überall in den Headlines, das Spiel ist immer noch nicht draußen, aber die arbeiten jetzt an Dings. Und das war halt, wenn man sich damit informiert,
das ist halt eins von vielen, ja.
Nee, das hat ein Typ als Einarbeitungsaufgabe bekommen. Und er hat halt daran gearbeitet, so, dann steht das halt mit in den Patchnotes. Aber die Leute machen dann natürlich immer ein großes Ding. Und ich denke, das ist dann auch hier der Fall. Bestimmt, ich habe mir den GDC-Talk leider nicht anhören können jetzt, aber... Deswegen, ich kann da jetzt keinen
Urteil. Der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Guckt ihn euch selber an, bildet euch da meine Meinung. Vielleicht versteht ihr auch überhaupt nicht oder teilt auch meine Meinung nicht. Das ist auch vollkommen okay. Ich hätte mehr als 3 Stunden schlafen sollen die Nacht.
Wir hätten hier mal einen Ventilator reinstellen sollen.
Ja, aber den hört man dann in der Aufnahme.
Das ist egal. Die Leute hören auf unseren Schweiß plätschern, glaube ich, so langsam.
Ja, so kleine Flussbäche. Flussbäche, oh Gott.
Ja.
Nein, ich wollte darauf hinaus, wenn ihr uns eure Meinung mitteilen wollt, wenn ihr zum Diskurs anregen wollt, dann schreibt uns natürlich gerne eine E-Mail.
An mail@vollverpixelt.de.
Exakt. Und ansonsten würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Thema.
Ja, wir haben heute ein kleines Playdate. Nein, es geht, ich weiß nicht, ich finde den Namen immer noch ein bisschen merkwürdig, denn das ist der Name, Playdate, einer kleinen Gameboy-artigen Pistole? What the fuck? Ja, eine Pistole.
Eine Gameboy-artige Pistole.
Eine Gameboy-artige. Nein, es geht um eine Gameboy-artige Konsole. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe, händeringend gerade. Es sieht aus wie so ein ganz alter Gameboy Pocket. Irgendwie noch ein bisschen kleiner, ganz flach, ganz klein. A, B, Button, Steuerkreuz und eine Kurbel.
Oh mein Gott. Wo ist die Kurbel? Ist die unten dran? Ist die so an
rechts,
der Seite?
Rechtsseitig. Die klappst du so aus und dann kannst du da kurbeln und das ist
also quasi jetzt zum Beispiel so Fishing Game oder so.
Genau.
Ach, mega geil.
Und das wird in einer Kollektion von Spielen, die schon mitgeliefert werden, quasi mit dem Playdate eingebunden. Man kann auch selber sogar mit einer extra für den Playdate geschaffenen Engine oder Programmierumgebung, whatever, kann man da auch diese Spiele programmieren und das ist quasi, es ist ein unbeleuchteter Display, wirklich oldschool, das heißt, im Dunkeln kann man aber nicht spielen.
Doch, mit einer Taschenlampe.
Und man hat quasi wirklich nur, ja, Graustufen als Bildschirm, man hat die Kurbel als interessantes Gimmick und das scheint wohl für die Spieler auch ziemlich cool zu sein. Und ansonsten, ja, es ist eine kleine Konsole einfach.
Ja, die haben sich halt gedacht so, Nintendo Labo war schon witzig, aber es war Pappe. Wir machen das jetzt in geil. Aber welches Feature nehmen wir? Boah, geil, Alter, eine fucking Kurbel.
Ja, ey, oh, weißt du, wie geil das wäre, wenn die Kurbel, du die auch nutzen könntest, um den aufzuladen oder so?
Ja, so Dynamo-Bies.
Ja.
Also stell dir das mal vor, wenn du dann irgendwie in so einem ganz krassen Match gerade drin bist und du merkst so langsam, wie die Farben blasser werden. So kacke, 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 mein Konsole geht ja und dann musst du zocken und nebenbei noch so ganz, ja, ganz panisch kurbeln.
Ja, ich finde das super. Aber auf jeden Fall, ich habe mich da schon vor Jahren mal drüber eingelesen und habe jetzt jahrelang drauf gewartet, dass es kommt. Ich habe sie mir nicht vorbestellt oder so. Kostet übrigens $179 jetzt die Vorbestellung. Die wurde aber ausgeliefert.
Für die Kurbel oder für die Konsole?
Für die Konsole. Und die, wie gesagt, ne, jeder kann dafür Spiele auch theoretisch machen. Und es gibt auch schon ein paar richtig geile Games dafür, die teilweise die Kurbel nutzen, teilweise nicht. Und wurde jetzt ausgeliefert endlich. Das heißt, es gab die ersten wirklichen Bilder und Reviews darüber, wie das Ding denn eigentlich wirklich funktioniert und wie das ist. Und ja, es ist wirklich eine kleine Konsole. Ist wirklich ganz, ganz klein. Und ich liebe ja solche Gimmicks und so einen Kram, deswegen total top. Und wenn ihr eine haben wollt, dann könnt ihr die jetzt vorbestellen. Aber die nächste Ladung geht erst 2023 raus aus dem Haus.
Yay, Chip Shortage.
Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, aber ich glaube, die sammeln quasi immer die Bestellungen und dann werden die einmal ausgeliefert, weil die ja ein Startup, glaube ich, sind.
Ja, auch gut denkbar, aber ich denke mal, dass das da auch mit reinspielt.
Das könnte durchaus sein.
Was mich auf jeden Fall interessieren würde, wäre halt, wie gut das Gameplay-mäßig umgesetzt ist, ob sich das wirklich geil anfühlt, weil die Haptik muss ja auch passen. Kennst du ja selber, wenn du einen Controller in die Hand hast und die Knöpfe zum Beispiel nicht geil sind oder so. Das wird bei der Kurbel nicht anders sein.
Ich glaube, für große Hände ist es durchaus ein bisschen anstrengend, wenn du auf der linken Seite die Konsole hältst, also da, wo das Steuerkreuz ist, und dann kurbelst auf der rechten und so. Ich glaube, wird schon ein bisschen anstrengend, aber ich denke mal, das ist alles handelbar.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass die da auch mitgedacht haben, weil die Kurbel ist ja dann verhältnismäßig für eine Konsole ein sehr großes, bewegliches Teil.
So groß ist die gar nicht.
Dass die, ja, aber ich hoffe halt, dass sie das so umgesetzt haben, dass das Ding halt nicht irgendwie nach 2 Jahren knack und dann ist das Ding weg.
Ah.
Weißt du?
Ja.
Die Langlebigkeit würde mich halt auch mal interessieren, wie gut das hardware-technisch umgesetzt ist.
Das würde mich auch wirklich interessieren. Ich hätte so ein Ding wirklich ultra gerne mal in der Hand, aber das ist jetzt auch nichts, was man mal im Freundeskreis, ach, du hast ein Playdate.
Ja, ich hab ein Play. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir einer von meinen Kumpels sagen würde, er hat ein Playdate, dann würde ich da was komplett anderes drunter verstehen.
Ja, ich habe auch schon gedacht, ich schreibe lieber am besten noch ein paar Details direkt dazu. Nicht, dass du denkst, ich will hier von meinem letzten Date erzählen oder so. Können wir dann auch nochmal drüber reden, aber da wurde nicht mit Konsolen gespielt.
Sondern
mit Hunden.
Auch gut. Du bist halt ein richtiger Player, ne?
Ja, wir bleiben bei Gaming. Und es geht an unsere Empfehlungen für heute.
Möchtest du anfangen?
Ich fange gerne an. Ich bin gerade, ihr merkt es vielleicht, ein bisschen im Star Trek-Fieber. Ich habe gerade wieder, ich gucke die Serien durch, ich spiele Spiele und so weiter. Ich habe jetzt übrigens...
Darf ich raten?
Ja.
Star Trek Bridge Crew.
Nein.
Schade.
Tut mir sehr leid, damit bin ich aktuell. Ich hätte so Bock mal wieder, aber ich habe halt niemanden, mit dem ich zocken kann. Und nur mit Randoms ist immer. Das macht nicht so viel Spaß, wie wenn man wirklich mit einer chaotischen Crew da sitzt. Ich habe Star Trek Enterprise durchgeguckt, hier am Rande sei das erwähnt, das ist noch nicht meine Empfehlung, aber es, die hat nur 4 Staffeln, ich glaube, es ist die kürzeste Star Trek Serie, die es gibt, so von den älteren, und die wird ab Staffel 3 wirklich ultra düster plötzlich. Also wo es um Selbstmord geht, um die Vernichtung der Erde, um Nazis, also ganz, es wird, es
hat
geht,
da vielleicht der Produzent gewechselt oder der Regisseur oder
so. Ich glaube, die haben sich einfach eingegroovt. Ich glaube, weil hat angefangen mit ein bisschen naiv und so weiter, und dann wurde die Serie richtig richtig gut und dann abgesetzt leider. Deswegen, also die hat ein gutes Ende und das ist alles eine runde Geschichte, aber ich denke, so ab Staffel 3 hätte es wirklich einfach noch länger laufen können als nur insgesamt 4 Staffeln. Weil wirklich interessante Storylines und es wird wirklich düster und ist nicht mehr alles so Backe-Backe-Kuchen-mäßig. Naja, war es auch vorher nicht, aber das wird halt richtig, richtig düster und es geht halt um schlimme Themen. Aber meine Empfehlung ist Star Trek Online. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast überhaupt.
Nee, es klingt wie irgendein Browser-Game.
Es ist tatsächlich kein Browser-Game, sondern ein MMORPG. Und zwar ein relativ altes inzwischen schon, das aber immer wieder modernisiert wurde und ergänzt wurde. Das ist ein Content-Monster. Wenn ihr MMORPGs liebt, dann liebt ihr Star Trek Online. Vor allem, wenn ihr Sci-Fi-Kram habt. Ihr steuert Raumschiffe. Also, die könnt ihr euch customizen. Es gibt richtig geile Customization-Möglichkeiten für die Raumschiffe, was die Ausrüstung angeht und was die Looks angeht. Und es gibt auch Bodenkampf, also mit eurem Charakterlauf hier rum. Es ist einfach das Star Trek-Spiel, glaube ich, was das beste Erlebnis von Star Trek gibt, so als Universum, als mit Sektoren, mit ultra vielen Storylines, mit allen Fraktionen, die ihr euch nur wünschen könnt. Also ihr könnt ja verschiedene Fraktionen spielen und es hat. Ich habe wieder angefangen nach Ewigkeiten und bin reingekommen nach ein paar Tagen wieder. Ich musste wirklich viel arbeiten quasi, um erstmal wieder reinzukommen. Und es gibt so viele Systeme und so weiter. Es ist einfach ein ordentlich vollgepacktes MMORPG mit sehr vielen Subsystemen. Und ich habe einfach gemerkt, shit, ich müsste das jetzt 8 Stunden am Tag spielen, aber ich könnte auch. Deswegen habe ich das direkt jetzt wieder aufgehört, weil ich gedacht habe, das ist zu riskant.
Da habe ich direkt eine Frage, die mir auf dem Herzen liegt, auf der Zunge brennt.
Klar,
und
hau raus.
Mich nicht mehr schlafen lässt.
Dann will ich dich wieder schlafen lassen.
Wie gut ist es umgesetzt, dass du als Person, die in der ganzen Star Trek Lore nicht so bewandert ist, da dich zurechtfindest? Ist das eher so, dass du, dass es so ein Fanservice-Ding ist, wo du wirklich ein bisschen in der Lore fit sein solltest? Oder ist es mehr so, dass du es als normaler Dulli spielen kannst? Und dich dann ab und an mal so, oder ab und an so hier und immer links, rechts am Wegesrand über, oh, cool, das ist auch drin, oh, cool, das ist auch drin, oh, guck mal, das ist das Schiff von dem und dem.
Also super viel, ich würde es jetzt guten Fanservice nennen, weil es wirklich schön ist, die ganzen Anleihen zu kriegen, du begegnest Charakteren, die du aus den Serien kennst und so weiter. Du kannst die Story auch komplett skippen und einfach nur nach dem Missionslog gehen, was ich machen soll, so mache ich das auch viel. Aber wenn man sich auf die Geschichten einlässt, dann sind die durchaus gut. Also vor allen Dingen, wenn man sich den Umfang der ganzen Quests, also es gibt halt so unendlich viele Aufträge, Quests und Sachen, aber man wird sehr schön in diese Star Trek Welt reingeführt. Ja, man kann sich quasi auch aussuchen, wie man reingeführt wird. Ich denke, das ist ganz gut.
Das heißt, wenn du Sci-Fi-Freund bist und noch nie Star Trek gesehen hast, aus welchem Grund auch immer, dann könntest du das auch problemlos spielen.
Auf jeden Fall. Ich denke, da verliert es viel an Charme, ja, wenn man gar kein Star Trek mag oder so oder totaler Star Wars Fan ist. Ich glaube, dann ist man da auch erstmal ein bisschen abgeturnt von allem. Also ich denke, das ist schon, wenn man Star Trek Fan ist, dann gibt's nichts Besseres im MMORPG-Bereich, weil es auch einfach kein weiteres Doch, es gibt tatsächlich noch andere, glaube ich. Aber egal, die sind auf einem ganz anderen Level und was ganz anderes. Aber ja, wenn ihr MMORPGs mögt, wenn ihr Sci-Fi mögt, dann habt ihr damit euren Spaß. Aber ihr profitiert sehr davon, wenn ihr Star Trek auch im Generellen mögt. Auf jeden Fall.
Finde ich gut. Guck ich vielleicht mal rein.
Und was ist deine Empfehlung für heute?
Meine Empfehlung für heute habe ich ja schon ein paar Mal angeteasert. Ich empfehle Banished. Ich hab's, glaube ich.
Stimmt, warum frage ich das so? Du hast es vorhin einfach erzählt.
Ja, ich hab's, glaube ich, schon mal in einer sehr frühen Episode empfohlen. Und ich habe einfach meine Liebe zu diesem Spiel entdecke ich immer und immer wieder, wenn ich mal ein bisschen Aufbaustrategie spielen möchte. Das ist ein Indie-Projekt von einem einzigen Entwickler, der sich hingesetzt hat und gedacht hat, ich habe jetzt Bock, Mittelalter-Dörfer zu bauen. Also halt in virtuellem Umfang. Und es ist halt ein ganz normales, standardmäßiges Dorfaufbauspiel. Du musst halt gucken, dass du deine Ressourcen nach und nach abbaust. Du musst gucken, wie du das Gebäude, dein Dorf an das Gelände anpasst zum Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo einen Berg hast, der da mitten im Weg steht, dass du halt dich clever drum rumbaust, dass die Wege nicht so lang werden und solche Geschichten. Ressourcenmanagement ist ein sehr großer Faktor. Du musst auch gucken, dass du dir zum Beispiel deine Bevölkerung nicht zu sehr versaust, indem du, weiß ich, zum Beispiel zu spät anfängst, Häuser zu bauen, also viele Häuser zu bauen, weil die Kinder werden ungern bei Mama und Papa im Keller gezeugt, sondern da ist es dann schon besser so, wenn das Pärchen da ein eigenes Häuschen kriegt und dann geht halt die Population wieder nach oben. Und wenn du das zu spät machst, dann kriegst du halt deinen Nachwuchs, der sitzt noch in der Schulbank und währenddessen sterben dir die Alten auf dem Feld weg, weil sie an Altersschwäche krepieren. Das ist halt sehr, sehr schön, auch viel vorausplanen und es wird natürlich mit Mods noch viel, viel besser, weil die viele, viele neue Funktionen mit integrieren, viele neue Produktionslinien, die du schaffen kannst, viele neue Gebäude, die du bauen kannst. Und es hat einfach Charme, es hat auch eine sehr schöne Musik. Das ist eins von den Spielen, wo ich mir den Original-Soundtrack einfach abends auch mal anhöre, wenn ich zur Ruhe kommen will, wenn ich einschlafen will. Ist ganz angenehm. Oder wenn ich halt einfach eine Facharbeit schreiben will oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Und es gibt Naturkatastrophen, die kann man aber ausstellen.
Ja, aber das ist normal, das bringt ein bisschen Würze rein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, ohne Naturkatastrophen ist mir das Spiel etwas zu leicht.
Ja, ne, das macht ja auch Spaß damit.
Genau, weil ich habe mich halt auch eingegroovt. Ich bin mittlerweile so, dass ich halt nicht mehr auf normaler Geschwindigkeit spiele, sondern auf fünffacher Geschwindigkeit, weil ich mittlerweile so den Überblick habe, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Also du kannst einfache, zweifache, fünffache, zehnfache Geschwindigkeit machen. Zehnfache Geschwindigkeit, da musst du wirklich ein absoluter Crack sein.
Dreifache Geschwindigkeit geht nicht.
Nee.
Ach, ich weiß
aber vielleicht gibt's da eine Mod für.
Ja, dann überlege ich mir das mal. Nee, Banished wollte ich sowieso eigentlich immer mal spielen. Ich hab dann immer es gelassen, tatsächlich. Es gibt gar keinen Grund dafür. Es ist einfach eins von diesen Spielen, wo du immer denkst, das muss ich mal zocken.
Das ist nett. Es gibt halt auch viel Konkurrenz in dem Markt, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt auch Sachen, es gibt auch Aspekte, die von anderen Spielen besser gemacht werden. Zum Beispiel finde ich es doof, dass manchmal die Felder so ein bisschen, ja, ich will nicht verbuggt sind sagen, aber die es ist zum Beispiel so, wenn jetzt der Farmer ein Feld aberntet, dann packt er das in so Körbe und diese Körbe packt er ins Lagerhaus. Und dann kann es zum Beispiel dir passieren, dass der halt das Feld aberntet und dann lässt er den Korb auf dem Feld stehen, weil er erstmal nach Hause muss, um sich eine Jacke anzuziehen, weil es wird ihm kalt. Und dann kann es aber sein, dass der irgendwie in der Zeit dann stirbt oder in der Zeit irgendwie du einen anderen Arbeiter zugeteilt hast oder so. Und dann fühlt sich niemand für diesen scheiß Korb verantwortlich, der noch mitten auf dem Feld steht, der aber das komplette Feld dann blockt. Und also das ist nicht so, dass das Feld dann komplett zu ist. Da kommt dann schon irgendwann jemand, der das abholt, aber das ist dann teilweise schwierig. Es dauert sehr lange. Und was in dem Spiel halt auch sehr, sehr krass möglich ist, wenn man da Bock drauf hat, ist halt Micromanagement. Ich habe zum Beispiel regelmäßig Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dass ich alle Arbeiter, also das Spiel pausiere, alle Arbeiter entlasse und neu einteile, weil dann, wenn du einen Arbeiter neu einteilst, dann versucht das Spiel das immer so zu machen, dass der, wenn sie jetzt zum Beispiel beim Farmer-Beispiel bleiben, dass der halt die Leute, die direkt am Feld wohnen, dass die dann auch auf dem Feld arbeiten. Wenn du jetzt aber, wie ich das zum Beispiel vorhin schon angesprochen habe, so eine Hausbauoffensive startest, und die Leute halt immer zu umziehen oder halt, du zum Beispiel über deinen Winter deine ganzen Bauern entlässt, weil die irgendwelche Bauarbeiten machen sollen, stattdessen, weil im Winter kannst du ja sowieso nichts anpflanzen, da kann es dann halt passieren, dass dann irgendwann, wenn du nicht aufpasst und das in der dritten Generation schon ist oder so, dass dann der Bauer auf einmal bis hinten hinterm Steinbruch wohnt und durch das ganze Dorf laufen muss, um zu seinem Feld zu kommen. Da musst du dann halt immer aufpassen.
Dass du optimierst.
Das ist aber ganz schön. Du kannst dir jede Person einzeln angucken. Jede Person, also das ist auch wirklich so, dass in einem Haus wohnen dann zwei Personen oder fünf Personen oder was auch immer. Jedes Haus hat sein eigenes Inventar. Da wohnt, jeder NPC hat seinen eigenen Weg. Also es ist nicht so wie in SimCity zum Beispiel, dass 100 Autos vor einem Haus parken. Ja gut, Autos gibt's in dem Spiel sowieso nicht. Aber es spielt sich halt wirklich so immersiv, dass du das Gefühl bekommst, okay, das sind jetzt echte Personen, die da in dem Haus wohnen und es ist nicht irgendwie nur so ein bisschen der Wuselfaktor, der so da ist. Also jeder NPC macht seine Arbeit. Du kannst ja von jedem NPC das Alter anzeigen lassen, das Geschlecht anzeigen lassen, den Namen anzeigen lassen, sein Inventar, was er gerade mit sich rumträgt, ob der eine gute Jacke anhat, ob der ein gutes Tool dabei hat, dem seine Gesundheit, dem seine Happiness, dem seine Laufwege, wo der gerade hin unterwegs ist. Ist sehr, sehr geil.
Schön detailverliebt.
Ja, definitiv, das ist sehr definitiv. Geil. Da steckt viel Herzblut drinne und ich kann es immer nur empfehlen.
Jetzt habe ich da wieder Bock drauf und senke da wieder tausende Stunden rein. Ich sehe es schon kommen.
Das ist halt wirklich so ein Ding, wenn man einmal angefangen hat, dann ist das so ein Rabbit Hole. Da bist du da wirklich erstmal für ein paar Stunden drin.
Das zeugt aber von einem sehr guten Spiel.
Ja, definitiv.
Zu Star Trek Online sage ich lieber noch ganz kurz, es ist Free-to-Play. Es gibt Ingame-Währung und Sachen, die man sich kaufen kann mit Echtgeld, wie bei den meisten MMORPGs. Aber man kann sich, die, soweit ich weiß, alles in-game arbeiten. Also diese ganzen, es sind viele komplexe Systeme so. Man muss dann mal da, ach so, ich brauche das, das kriege ich daher. Dann kann ich das damit da rein raffinieren. Und dann mache ich das, tausche ich das in der Börse gegen das ein. Und dann habe ich die Premium-Währung. Aber man kann an die Premium-Währung kommen. Und ich will nur sagen, Star Trek Online macht das mit am besten von allen MMORPGs, die ich gespielt habe. Ich habe das früher sehr viel gespielt. Ich habe nicht einen Cent da reingesteckt, soweit ich mich erinnern kann. Und konnte mir trotzdem immer auch PvP-technisch an allem teilnehmen und so weiter. Also man kriegt die Sachen dann halt schneller, wie es ist, aber wenn ihr es eh zockt, dann kommt ihr so oder so an die Sachen.
Ja, also Banished ist leider nicht Free-to-Play.
Ja, wie viel kostet das ungefähr, wenn du es gerade
bekommst? Wollte ich gerade sagen, also es müssten so um die 10, 15 Euro sein.
Ach, ja, aber das und kommt, das ist
halt für das Spiel vollkommen okay. Wenn du halt guckst, gerade zum Steam-Sale oder so, kriegst du es auch mal für weiß ich, einen 5er oder für 7 Euro oder so. Es ist schon definitiv ein sehr guter Preis. Ich guck halt immer so ein bisschen, dass ich so ungefähr über den dicken Daumen gepeilt, wenn ich, 15 Stunden in ein Spiel rein investiere, das 15 Euro gekostet hat. Ist eine Milchmädchenrechnung, aber wenn das so ungefähr passt, dann ist das ein guter
Preis. 1 Euro pro Stunde ist auch immer so die Richtlinie, nach der ich mich richte. Das kommt natürlich hart aufs Spiel drauf an. Bei einigen läuft es dann auf 1 Cent pro Stunde raus. Und bei anderen, die halt nur 2 Stunden gehen, zahlst du dann halt auch mal 5 Euro pro Stunde.
Ja, aber das ist dann irgendwie vergleichbar. Also teilweise hast du ja Spiele, die ja mehr so eine Erfahrung sind, so ein Walking-Simulator. Genau. What Remains of Edith Finch zum Beispiel. Oder
The Stanley Parable sehe ich auch so.
Stanley Parable. Das zockst du aber in der Summe dann auch für viele, viele, viele Stunden.
Aber da komme ich da, glaube ich, trotzdem nicht auf 1 Euro pro Stunde. Also als normaler Spieler. Ich habe da viel mehr reingesteckt, aber als normaler Spieler, glaube ich.
Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, für einen 2-Stunden-Film im Kino zahlst du auch 10 Euro.
Eben.
Und da bin ich mit meiniger Kino noch günstig dran mit 10 Euro. Also es gibt Kinos, die verlangen auch deutlich mehr. Es ist halt einfach, du zahlst halt auch so ein bisschen für die Erfahrung und es steckt
und das
halt
ist auch
teilweise sehr, sehr viel Arbeit drinne.
Ja.
Und wenn die halt darin gipfelt, dass es nur eine, in Anführungsstrichen, nur eine 2 Stunden Spielerfahrung ist, die ist dafür aber deutlich komplexer und einfühlsamer
immersiver
und interessanter und immersiver als in Anführungsstrichen nur ein Aufbauspiel, was du halt stundenlang suchen kannst.
Oder nur ein Kinofilm.
Oder nur ein Kinofilm, dann kann ich das halt voll nachvollziehen.
Eben. Deswegen ist es nur so ein Richtwert, den wir immer mal nutzen, aber letztendlich ist Wert so komplett subjektiv. Und man zahlt ja gerne auch mal 15 Euro für eine gute Kinoerfahrung. Also
ja, das muss auch jeder für sich entscheiden, wie viel Geld man für sein Hobby ausgeben möchte und was es einem dann letztendlich auch wert ist. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die unterschiedlich, weiß ich, beim Essen da Geld ausgeben wollen und solche Geschichten. Das ist einfach für jeden selber überlassen.
Ja.
Aber ich predige es halt immer sehr gerne, dass bei manchen Leuten, wenn die ankommen, 15 Euro für so ein scheiß Aufbauspiel, ja, Digga, aber...
Bei 15 halt Euro ist voll günstig.
Ja, es ist halt voll günstig.
Wie gesagt, ist subjektiv.
Eben, das ist voll subjektiv, aber ich kann es halt bei dem Spiel voll und ganz verstehen.
Ich hätte auch original gedacht, so 25 Euro Minimum.
Nee.
Ja, das ist doch super, schön zu hören. Ich pack da, habe ich selbst schon auf meiner Wunschliste. Vielleicht habe ich sogar schon mal gekauft, lol.
Ja, ich muss mittlerweile echt aufpassen, wenn ich irgendwas spielen will und ich besitze dieses Spiel noch nicht, dass ich erstmal alle Launcher abklappe.
Ja, erstmal
Epic gucken. Ja.
Hat der Epic das schon mal gratis angeboten?
Also mein nächster Kauf wird, glaube ich, RimWorld werden.
Oh, endlich kommst du zu
RimWorld. Ich habe übelst Bock auf RimWorld, aber es ist halt ein ordentlicher Preis, aber wie wir gerade verargumentiert haben, ist der auch gerechtfertigt.
Und da kommen immer noch Updates.
Genau, ich sehe halt aktuell nur nicht ein, mir ein Spiel zu kaufen, für das ich halt aktuell keine Zeit habe, es zu zocken.
Ja. Nee, das hat ja auch keine Eile. RimWorld Alter, ist sehr gut gealtert.
Definitiv.
Ich meine, das habe ich schon vor 10 Jahren gespielt. Das kommt wirklich fast hin.
Ich habe auch schon viele RimWorld Let's Plays und so verfolgt. Ich mag das Spielprinzip, ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich habe auch bei Banished schon wieder gemerkt, wenn du dir quasi deine eigene Story machst, so nach dem Motto, ach, da wohnt der und der ist jetzt mit der zusammen und so weiter. Ja. Das macht RimWorld ja in Extrem. RimWorld ist ja im Prinzip ein Story-Bastel-Simulator.
Ich glaube, so heißt es sogar offiziell, Story-Generator.
Ja, Story-Generator. Und das ist halt ich finde dieses Konzept super, super, super genial.
Es macht super viel Spaß, sich diese Kolonien dann auszudenken und zu optimieren und Sachen zu... Und sogar das Kampfsystem ist ganz geil. Ja, gut, Leute, wir halten euch da mal nicht länger auf. Zählt das jetzt wieder als 20 Minuten Abmoderation?
Ja, selbstverständlich.
Fantastisch.
Wir bleiben bei Gaming.
Bleibt ihr auch bei Gaming. Und wir verabschieden uns in eine wohlverdiente Sommerpause von einer Woche, bis ihr uns dann wieder hört.
Ja, in der Zeit werden wir auf jeden Fall unsere Flussbäche von Schweiß wegwaschen. Die werden dann direkt wieder neu entstehen.
Wir gehen jetzt mal surfen auf unserem eigenen Schweiß.
Ja, definitiv. Hinterlasst uns vielleicht eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Oh, ich bin so stolz, dass ich das Wort endlich kann.
Ja, und das wäre sehr schön, das würde uns freuen.
Ja, es würde uns auch sehr weiterhelfen. In diesem Sinne, bis demnächst.
Bis bald.
Tüdelü.